Ich befinde mich im weißen Raum. Meine Mutter starrt aus grünen Augen auf mich herab. Sie streift ihr vorwiegend graues Haar zurück und bindet es zu einem Pferdeschwanz. Dann hebt sie ihre rechte Hand. Sie hält einen Hammer. Der Stiel ist scharlachrot, oder zumindest wirkt er scharlachrot, infolge des ganzen getrockneten Blutes. Der Stiel ist möglicherweise aus Holz oder Metall, schwer zu erkennen. Der verchromte Hammerkopf, gereinigt und perfekt poliert, reflektiert den Glanz des hellen Deckenlichts und schimmert weißgolden. Ich zerre mit den Armen an den Klettverschlüssen, aber sie geben nicht nach. Der Hammer trifft meine linke Hand. Meine Knöchel brechen. Ich habe keine Ahnung, wie viele. Der Hammer saust ein zweites Mal herab, dann ein drittes Mal. Sie macht weiter, bis meine linke Hand nur noch Brei ist, bis jeder einzelne Knochen gebrochen ist. Der Schmerz ist unbeschreiblich, unvorstellbar. Ein Schmerz, von dem man nicht glaubt, sich nicht wünscht, dass er in dieser Welt existiert. Meine Mutter geht um den Tisch herum, bis sie auf der gegenüberliegenden Seite steht. So sehr sie es auch zu vermeiden versucht hat, sie ist mit meinem Blut befleckt. Spritzer überall auf ihrem Laborkittel, auf ihrem Hals und Kinn. Kleine Sommersprossen, die Spuren von Schmerz und Zerstörung. »Ich frage dich jetzt ein letztes Mal«, sagt sie fast emotionslos. »Wo ist der USB-Stick?« Ich schüttle den Kopf. »Ich habe keine Ahnung. Wie oft soll ich es ihr denn noch sagen? Der Präsident hat mir keinen USB-Stick gegeben. Das stimmt wirklich, ich schwöre es.« Sie hebt den Hammer, lässt ihn herabdonnern. Ich erwache keuchend. Ich brauche 20 Sekunden, um zu begreifen, dass ich nicht mit meiner Mutter im weißen Raum bin, dass ich seit über 2 Wochen nicht mehr dort bin. Ich stemme mich hoch und schaue auf die Uhr mit Wetteranzeige auf dem Nachttisch. 3:01, 7. Juli, 26 Grad. Ich liege in meinem Bett aus Jugendzeiten, in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Mein Apartment ist immer noch unbewohnbar. Es wurde bei der Suche nach dem USB-Stick auf den Kopf gestellt und komplett ruiniert. Ich habe es nicht persönlich gesehen, aber Ingrid hat mir auf ihrem Handy Bilder davon gezeigt. Jeder Schrank wurde in seine Einzelteile zerlegt, jeder Lebensmittelbehälter ausgekippt, jedes Kissen zerfetzt, jede Wand systematisch niedergerissen, jeder Zentimeter der Verkleidung herausgerissen, jeder Winkel, jede Ritze aufgebrochen, durchsucht und dann mutwillig zerstört. Die Handlanger meiner Mutter hatten genügend Zeit, mein Apartment zu durchsuchen. Und zwar von 4 Uhr morgens am 18. Juni, dem Zeitpunkt, an dem Lassie, Ingrid und ich das Flugzeug nach Fairbanks, Alaska bestiegen hatten, bis 22 Uhr desselben Tages, als Ingrid und Lassie schließlich ihre Betäubung abschüttelten und Ingrid die Polizei verständigte. 18 Stunden, um den Stick zu finden, den ich angeblich dort verborgen hielt. Während Ingrid und Lassie betäubt und im Auto verstaut worden waren, hatte man mich an einen unbekannten Ort geschafft, in den weißen Raum, wo meine Mutter mir etwas verabreicht hatte, das ich nur als einen synthetischen Albtraum beschreiben kann. In den nächsten 23 Stunden, die sich für mich wie 23 Tage anfühlten, hatte ich dann versucht, in der Wildnis Alaskas zu überleben. Selbst einen halben Monat später fällt es mir immer noch schwer zu glauben, dass die ganzen Ereignisse nur eingebildet gewesen waren. Das Erdbeben, der Fluss, die Wildnis, OP, Lassie, all das nur eine Täuschung des Nervensystems. Mein eigenes Gehirn hatte mich ausgetrickst, stimuliert durch ein Präparat, das in meinem Blutkreislauf injiziert worden war, entwickelt für ein Projekt, das meine Mutter das Schlafkontrollprogramm nannte. Wenn ich meine Augen schließe, kann ich Opik immer noch auf der Sandbank liegen sehen. Sein Atem geht stockend, die klaffende Wunde an seiner Seite blutet stark und wird ihm den Tod bringen. In Zeitlupe kann ich die Bilder vor meinem inneren Auge ablaufen lassen, wie Lassie in dem Kanu davongetrieben wird, auf Nimmerwiedersehen. Ich schaue nach links, wo der schwarzbraune Kater neben meiner Hüfte eingerollt liegt. Ich reibe sanft eines seiner Ohren zwischen Daumen und Zeigefinger. Gott, hätte ich ihn vermisst. Wie auch immer, nachdem Lassie und Ingrid im Auto aufgewacht waren, hatte sie die Polizei gerufen und sie waren zu dem Privatflugplatz gerast. Das Flugzeug war nicht mehr da und nach stundenlangen Ermittlungen hatte sich herausgestellt, dass es vollständig vom Radar verschwunden war. Und mit ihm ein gewisser Henry Binns. Erst als Ingrid zu unserer Wohnung zurückgefahren war, hatte sie die Verwüstung entdeckt. Aber die Wohnung war nicht ihre größte Sorge gewesen. Ich war verschwunden. Sie hatte sämtliche ausstehenden Gefallen bei der Polizei von Alexandria, der Polizei von DC und sogar beim FBI eingefordert. 24 Stunden nach meinem Verschwinden hatten alle Behörden in einem Umkreis von 200 Kilometern nach mir gefahndet. Die Suche sollte nicht lange dauern. Am nächsten Tag, am Morgen des 20. Juni um 8.30 Uhr, fand mich ein Bauer. Ich schlief in seinem Tomatengarten in Michigan.